Hallo, ich bin Kim von Salopp, der Podcast, der rockt. Die Bundestagswahl steht an und mit eurer Entscheidung könnt ihr dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem Land leben, in dem Vielfalt gefeiert wird. Auch und gerade in der Musik. Ohne demokratische Werte wäre die kreative Freiheit, die wir in Deutschland genießen, in Gefahr. Wir müssen bewusst wählen für eine demokratische Zukunft und gegen Intoleranz und Ausgrenzung. Der Zerfall der Demokratie bedroht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die bunte Musikszene, die so viele von uns inspiriert und zusammenbringt. Gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.
Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerustelt. Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen wieder bei einer neuen Folge Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast. Nach dem Vegas Grand Prix 2024. Ja, es ist knapp, ja, 4 Wochen her, wo wir zuletzt online waren mit einer neuen Folge. Hatte diverse Gründe, wo wir auch noch drüber sprechen werden. Aber es ist schön, wieder am Start zu sein und ich begrüße hier mal den Mann, der in seinem Leben bisher mehr Schuis vollzogen hat als Valtteri Bottas. Ja, willkommen, Marc.
Ja, das ist tatsächlich wahr, schätze ich. Wobei ich ja nicht weiß, was Bottas in seiner Freizeit so tut. Wir waren echt lange nicht da. Wir haben auch ein Rennen noch nachzuholen. Ne? Mhm. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt rein.
Ja, ganz kurz ja. So über den Aufbau heute. Also ja. Nicht, dass ihr jetzt die Sorge habt, wir reden jetzt noch mal eine halbe Stunde über Brasilien. Nein, wir werden einfach unsere berühmte Award-Kategorie ein bisschen ausführlicher besprechen mit 4 relativ schönen Themen für euch. Und ja, wer das nicht mehr braucht, der kann dann vorspulen und dann geht's direkt rein in aktuelle News und Vegas. Aber noch mal so ein kleines Brasilien-Intermezzo muss sein, denn wie starten wir sonst auch immer rein, ne? Marc, wie hast du das Ganze verfolgt? Weil da gibt's nämlich auch was zu sagen.
Brasilien habe ich relativ normal verfolgt. Ich habe da alles live gesehen. Bei mir war es relativ entspannt. Aber kommen wir mal zu deiner Seite. Wie hast du denn Brasilien verfolgt?
Ja, also ich war ja auf Gran Canaria zu der Zeit und wusste ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich das Ganze verfolge, aber habe natürlich damit gerechnet, dass es einige Kneipen gibt, wo es dann auch mal Sky gibt. Ich musste allerdings auch feststellen, das hatte ich im Vorbeigehen mal gesehen, dass Sky gar nicht Formel 1 überträgt in Spanien, sondern The Zone. Da war ich erstmal sehr überrascht und bin auch gleichzeitig froh, dass es in Deutschland nicht so ist. Und ja, das war auch das Einzige, was ich im gesamten Urlaub gesehen habe, dieses Training aus der Ferne und das Zone-Logo, denn ich hatte den Mittwoch danach meinen Rückflug und wusste bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was am gesamten Rennwochenende passiert ist. Ich wusste nur, dass irgendwas mit Regen war und es auch rote Flaggen gab, oder mehr war das aber auch nicht. Und irgendein Jubel von Alpine hatte ich so mitbekommen, sowas am Rande, weil man, wenn man durch Instagram scrollt, kann man ja auch nicht alles ausblenden. Aber das war wirklich das Einzige und so kam es dann so, dass ich auf meinem über 4-stündigen Rückflug dann die Zeit hatte, mir die ganzen Highlights als YouTube-Download dann anzusehen. Und ja, das ist auch das einzige Wissen, was ich über Brasilien habe, diese Sky-Highlights, die hochgeladen wurden. Und ja, muss sagen, das war natürlich sehr unterhaltsam, das Ganze, das anzusehen. Alle Sessions nacheinander direkt auf dem Rückflug. Und ja, dann gehen wir auch direkt rein, ne? Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, ja, was sind unsere Awards? Und das passt ganz gut thematisch. Und damit wir das klug aufbauen, benenne ich erstmal meine Awards oder meinen Platin Award für das Brasilien-Rennwochenende. Ja, und das, was mir natürlich am meisten aufgefallen ist, ich habe es gerade ja schon erwähnt, ist das Team Alpine mit einem überragenden Podium, Platz 2, Esteban Ocon und Gasly im Rennen. Im Sprint hatte auch Gasly noch den 7. Platz geholt und so mit 2 Punkten, was ja auch für Alpine schon gut ist. Aber klar, das Rennen überschattet hier natürlich alles im positiven Sinne. Und ja, die haben scheinbar das Auto für den Regen gebaut.
Ja, es scheint echt irgendwie so, ne? Also, das war ja schon ja, einfach krass, ne? Die beiden Fahrer auch keine Fehler gemacht, muss man sagen. Das kommt ja dann auch immer dazu, im Gegensatz zu manch anderen Fahrern, die übers Wochenende hier und da mal Fehler hatten. Und ja, das, also wirklich mit, also ich glaube, wenn man auf dieses Podium Geld gewettet hätte, wäre man reich geworden.
Jo, das wäre ein Traum gewesen, aber das konnte halt auch wirklich niemand ahnen.
Ja, also das ist wirklich unfassbar von Alpine. Und auch sehr, sehr wichtig, da werden wir dann bestimmt nach unserer Vegas-Analyse auch noch zukommen, sehr wichtig für die Konstrukteursmeisterschaft aktuell. Da geht's ja, da sag ich mal, im unteren Mittelfeld oder ja die Plätze 6 bis 8, da geht's um alles. Ne? Und da waren die Punkte von Alpine, dass die da überhaupt eine Chance haben. So. Ich meine, das waren allein im Rennen 18 und 15 Punkte. Ja, das musst du dir mal überlegen, so viel haben die ganze Saison nicht geholt. Das ist halt wirklich krass.
Und wir hatten ja immer so ein bisschen auf den Kampf der V-Cups gegen Haas geschielt. Und jetzt ist das Ganze durch dieses Brasilien-Wochenende einfach ein Dreikampf geworden. Und nach Brasilien war Alpine sogar auch Sechster bei den Konstrukteuren, ganz knapp. Und ja, also, dass die einfach in dieser Musik jetzt wieder mitspielen durch das eine Rennwochenende, das ist natürlich überragend. Und da geht es wirklich um Millionen. Und gerade Alpine kann, glaube ich, das Geld gebrauchen.
Ja, also ich glaube auch. Und das ist ja auch das, was wir das ganze Jahr über schon oft gesagt haben, dass da unten halt schnell was passieren kann, wenn mal ein verrücktes Rennen kommt. Mhm. Und genau das ist jetzt eingetreten. Zack, Alpine mittendrin im Kampf. Ja,
das war ja schon. Ja, wenn jetzt Bottas noch seinen letzten Karrieresieg holt in den nächsten Wochen, wer weiß, wo die Kekse auch mal dann noch.
Ja, okay, das ist echt schön.
Ich schließe eher aus, ja, aber naja, alles ist möglich in der Formel 1. Und ja, also Alpine mit das lachende Team. Aber ich glaube, ja, es gab da noch jemanden, der viel zu lachen hatte, Marc. Wer ist denn da dein Platin-Award?
Genau. Mein Platin-Award ist Max Verstappen. Mhm. Weil das ist einfach, also da hat er uns wieder gezeigt, ja, warum er warum er der beste Fahrer aktuell in der Formel 1 ist. Im Regen ist er ja nochmal, also ich würde sagen, auch auf trockener Strecke ist er die Nummer 1 aktuell vom Talent her. Aber im Regen wird das Gap zu allen anderen Fahrern nochmal viel größer, meiner Meinung nach. Und das hat man da gesehen, also eindrucksvoller konnte man das nicht unter Beweis stellen. Sein Qualifying war nix. Dann kam auch noch die Rückversetzung, weil er neue Motorenteile genommen hat dazu. Das heißt, am Ende ist er dann, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube von 16 ins Rennen gegangen. Gut, dann hatten wir ein Platz vor ihm, war dann ja quasi frei, glaube ich, weil Lance Stroll es nicht in die Startaufstellung gepackt hat. Genau, aber im Prinzip ist er von Startplatz 16 ins Rennen gegangen und gewinnt das Ding mit, was waren es am Ende, 19,5 Sekunden Vorsprung, lässt da gar keinen Zweifel, wer da Herr im Haus ist. Ja. So, also deswegen, das war, glaube ich, eins der dominantesten Rennen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das war schon wirklich einfach von einer anderen Welt, was er da abgeliefert hat.
Das war absolut beeindruckend von Max. Und das sind halt wirklich diese Leistungen, die einen Weltmeister dann am Ende ausmachen. Ne? Also,
ja.
Und klar, man kann nach vorne fahren, holt da noch Punkte, wird vielleicht Vierter, Fünfter, aber Max hat das so überragend gemacht einfach. Also, ja, das hat er eindeutig gezeigt, dass er die Nummer 1 ist in der Fahrerwertung. Also, kann ich nur meinen Hut vorziehen und einfach, ja, klasse. Weltklasse-Leistung, also.
Ja.
Ja, und ja, man hat ja zu dem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen gehofft, was macht jetzt die Fahrerweltmeisterschaft? Kommt da vielleicht noch ein bisschen Spannung rein? Und ja, da gibt's so ein bisschen den Gegensatz dazu, ne? Ich denke mal, damit leiten wir die Kategorie der Fluppe des Rennwochenendes ein. Und da hast du die passende Wahl getroffen.
Genau. Für mich ist es McLaren insgesamt. Auch wenn sie ja, wenn man jetzt mal den Sprint betrachtet, auf 1 und 2 waren. Norris stand auch auf Pole für das Rennen dann. Gut, im Rennen lief es dann halt nicht, ne? Da sind sie dann am Ende mit Platz 6 und Platz 8 ins Ziel gekommen. Aber der Faktor, den ich da fast schon am schlimmsten finde, ist wieder das Team und wie es da läuft bei McLaren. Also da läuft alles drunter und drüber. Die sind absolut nicht bereit für einen Titelkampf. Das haben sie da auch wieder eindrucksvoll gezeigt. Wenn man da in den Sprint zum Beispiel geht, wir hatten ja auch dieses Jahr schon öfter die Situation, ne? Norris ist im Titelfight. Warum muss man da irgendwie Piastri vor ihm lassen oder Piastri den Sieg in Ungarn geben oder so? Das waren schon öfter mal so Diskussionen. Und jetzt, wo McLaren es dann auch selbst gerafft hat, dass vielleicht besser ist, Norris vorzulassen, was sie ja im Sprintrennen dann auch gemacht haben. Er hat es ja dann gewonnen, obwohl Piastri erst vorne war. Haben sie das aber, sich selbst wieder schwieriger gemacht, als es hätte sein müssen. Weil, wenn man sich daran zurückerinnert, in Ungarn gab es ja diese Diskussion mit Lando Norris hin und her und lässt er ihn jetzt vorbei oder nicht, und dann wurde da über Runden diskutiert. Und da hat das Team die ganze Zeit gesagt, ja, lass ihn halt jetzt vorbei, weil es könnte ja ein Safety Car kommen und dann kannst du ihn nicht mehr vorbeilassen. So. Das heißt, da wurde Norris sehr, sehr bedrängt, dass er das möglichst früh machen soll. Andersrum, jetzt in Brasilien, ja, sagen die Piastri, nee, das machen wir ganz am Ende. So, das ist, also ich verstehe das einfach nicht. Also das ist wirklich, Piastri wird da vom Team deutlich besser behandelt als Norris, zum einen. Und zum anderen auch dieses, dass sie da keine Regeln sich vorher für überlegen, dass das dann wieder während dem Rennen diskutiert werden muss, quasi in aller Öffentlichkeit.
Das muss man ganz klar vorher sagen. Man muss Szenarien durchgehen. Was ist, wenn das und das ist, wenn wir die Track Position haben, wie wir da handeln, und dann gibt es auch keine Diskussion und dann wissen auch beide Fahrer, was eben zu tun ist.
Ja, genau, das ist halt wirklich so eine Sache, weil Norris wusste wieder nicht, was Phase ist. So, werde ich jetzt vorbeigelassen, werde ich nicht? Dann kam irgendwann der Funkspruch mit, ja, du darfst fighten, aber lass es, bleibt clean beim Fighten. Wo ich mir so dachte, was geht denn jetzt ab? So, was wollt ihr denn jetzt eure beiden Fahrer fighten lassen?
Stell mal vor, also, die hätten sie beide rausgeschossen oder so.
Ja,
ist ja auch alles möglich. Und oh.
Das war wieder ganz, ganz großer Quatsch von McLaren. Also das Team ist wirklich auf keiner Ebene bereit, um eine Championship mitzufahren. Zumindest die Fahrer-Championship nicht. Sie hatten über den größten Teil, also ich würde sagen, über die ganze Saison gesehen, waren sie vom Auto her das schnellste Team. Ich hoffe, sie lernen draus für das nächste Jahr, aber Ich habe immer mehr das Gefühl, dass Piastri in dem Team irgendwie ein Standing hat.
Mark Webber macht Druck.
Ja, also ich weiß nicht, was da, man weiß es natürlich auch nicht, was da vertraglich vereinbart wurde oder was da im Hintergrund passiert. Aber es ist schon absurd, dass ein Piastri bevorzugt wird, wo ein Lando Norris doch ganz klar um noch eine WM zu dem Zeitpunkt mitfahren konnte, während ein Piastri da ja schon raus war in der Fahrer-WM. Ich verstehe es nicht. Es widerspricht jeder Logik. Aber gut, ja, mal schauen, wie das Ganze dann nächstes Jahr wird. Ich bin gespannt, aber.
Und ja. Viele reden ja auch so ein bisschen darüber, dass Norris zum Beispiel noch kein potenzieller Weltmeisterfahrer ist. Ich meine, es ist jetzt der erste Kampf da vorne, den er jetzt überhaupt hatte in seiner Karriere. Aber wenn wir über ihn diskutieren, müssen wir, wie du es auch sagst, auch das Team heranziehen, die eben auch nicht weltmeisterlich agiert haben diese Saison. Und deswegen kommt dann eines zum anderen. So gesehen, trotzdem ist die Saison eigentlich ein Riesenerfolg für McLaren, finde ich. Und
das stimmt,
ein Riesenschritt einmal nach vorne. Und ja, in der nächsten Saison fängt man dann eben auch bei Null an. Und wer weiß, vielleicht ist dann Red Bull mal der Jäger oder wie es auch immer dann kommt. Kann ja auch alles passieren. Aber ja, also in der Saison muss man einfach, wenn man über die Fahrer spricht, auch über das Team sprechen. Und ja, von daher kann ich absolut verstehen, die Wahl der Fluppe liegt auf der Hand. Ja, wie meine Fluppe auf dem, ja, diesem Kiesgranulat. Ja, meine Fluppe geht natürlich an Lance Stroll. Muss man erstmal natürlich sagen, also in Q3 gekommen, ne? Ja, eigentlich damit stimmt. Ein gutes Ergebnis eingefahren, da muss man ihn erstmal loben. Aber was dann passiert ist, während der Einführungsrunde, ja, einen kleinen Ausritt gehabt, Flügelschaden, und dann hätte er eigentlich relativ leicht auf die Strecke zurückfahren können. Da war ja auch jede Menge Asphalt und ja, er entscheidet sich eben dafür, durch dieses Kiesgranulat da ja, zu fahren, und ja, hat dann noch dieses schöne, den schönen Boxenfunk abgelassen, I'm beached. Und ja, kam dann da nicht mehr raus. Also das war ja wirklich so eine bescheuerte Aktion. Also ehrlich. Ah, wir haben ihn auch öfters mal gelobt die letzten Monate, weil er auch ein paar ordentliche Ergebnisse hatte. Aber er leistet sich eben immer wieder diese Dinger. Und das war ja jetzt wirklich die Kirsche auf der Sahne. Also,
ja, das war wirklich... Das,
als ich das gesehen habe, ich konnte es wirklich nicht glauben. Ne? Also ehrlich.
Ja, also ich habe mir auch gedacht, man hat es ja erst gar nicht so direkt gesehen, sondern man hat erst den Crash gesehen, ne? Und dann waren die Bilder wieder woanders, weil ja niemand davon ausgeht, dass da noch was passiert. Der wird halt langsam in die Box zurückfahren, gut ist. Aber ja, dann kamen die Bilder zu ihm zurück, wie das Auto da gestrandet im Kiesbett lag. Und da dachte ich auch nur, oh mein Gott, was ist da jetzt passiert?
Eieiei, also wirklich, also hat mich wirklich super amüsiert, das Ganze. Und ja, ich glaube, da ist der Award der Fluppe ebenfalls verdient. Und ich denke, ne, das war es so ein bisschen zu Brasilien mit den kleinen Themen dazu. Ja, also ich glaube, hätte ich das Ganze live gesehen, das Rennwochenende, das hätte mich auch wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Aber ja, es sollte nicht sein. Aber trotzdem habe ich da auch meinen Spaß mit gehabt. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, im nächsten Kapitel geht es dann um die News und Vegas.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Kapitel 2 der heutigen Folge Vegas U24. Und ja, jetzt sind wir wieder quasi in der aktuellen Folge drin, wie sie normal wäre. Natürlich gab es in der Zwischenzeit auch einige interessante News zu verkünden, die wir noch jetzt ein bisschen besprechen wollen. Und Marc, ja, du kommst hier direkt rein mit den Neuigkeiten. Was gibt's denn da?
Jo, genau. Zum einen wurde der Vertrag mit der Monaco-Strecke verlängert, beziehungsweise mit Monaco als Stadt, dass die Formel 1 da weiterfährt. Ich meine, es war bis 2031 sogar direkt. Ja, genau. Wir haben auch hier und da schon mal drüber geredet. In den Monaco-Folgen quasi auch immer, ist es noch zeitgemäß, sollte man da fahren. Ja. Aber das gehört einfach zur Formel 1 dazu. Das ist das Prestigerennen. Deswegen gute News für, ja, sag ich jetzt mal, die meisten Formel 1-Fans. Es gibt natürlich auch immer ein paar, die es anders sehen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Aber ich finde, Monaco gehört dazu. Deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut, dass das jetzt auch, ja, mittel- bis langfristig auch erstmal weiterhin eingeplant ist in der Formel 1.
Ich bin ja auch nicht mehr so der Freund von der Monaco-Strecke, aber wie du halt sagst, so auch dieses Ganze drumherum, es gehört irgendwie in die Formel 1 dabei, und jeder Sieg von einem Fahrer in Monaco ist auch ein Riesending für einen. Also haben wir auch in der Ricardo-Folge beispielsweise gehabt, wo wir über seinen Sieg gesprochen haben. Ja, sowas ist natürlich eine Riesenhausnummer. Und von daher ist es schon sinnvoll, Monaco auch im Rennkalender zu behalten.
Ja, auf jeden Fall.
Wir können uns ja mal einladen vom Podcast dorthin, dass wir da gute Plätze kriegen. Aber
Würde ich nehmen.
Sicherlich, ich auch.
Ja, genau. Aber Monaco bleibt uns erhalten. Genau, aber dann wurde auch noch was anderes angekündigt, was quasi ganz neu ist. Und zwar, um ja, die 75. Formel-1-Saison zu starten, die ja dann nächstes Jahr losgeht, wird es zum allerersten Mal eine Kickoff-Show geben in London. Das Ganze findet am 28. Februar statt. Und ja, das soll einfach so ein, ja, das wird einfach ein riesen Event so, womit die Saison dann offiziell eingeläutet wird. Genau, alle Fahrer sollen da sein, alle Teamchefs sollen da sein und ja, und dann wurde noch gesagt, noch andere Persönlichkeiten aus dem Entertainment-Sektor, also werden sich noch irgendwelche Promis dazu holen, schätze ich.
Also weiß man auch noch nicht so genau, was genau dort dann gemacht wird. Na?
Ja, es ist noch, also ich schätze mal, also ich bin mir nicht ganz sicher, so wie dieser ganze Abend ablaufen wird, wie groß das Ganze auch wird. Es ist auf jeden Fall auch mit Live-Publikum, weil man konnte Tickets dafür erwerben. In der O2-Arena in London findet das Ganze statt. Aber ich glaube so wirklich, also ich kann mir es noch nicht so ganz vorstellen, was da so der, wie der Vibe da so ist, wie das wird. Ob dann die Fahrer und Teamchefs einfach interviewt werden der Reihe nach oder so. Oder keine Ahnung, ob da mit Live-Musik auch irgendwas ist. Also ich kann mir da alles vorstellen. Ein Orchester mit der
Formel-1-Hymne oder so.
Boah, das wäre cool. Sicherlich, das wäre echt
sowas
cool.
Sowas in der Richtung wäre eigentlich echt, würde ich schon mir ganz gerne angucken. Und es war ja auch preislich, glaube ich, relativ überschaubar und zumindest so, dass man sagen könnte, och, da mache ich mal einen schönen Trip nach London und schaue mir das an. Ja. Allerdings ausverkauft, ne? So wie ich das mitbekommen habe.
Ja, leider, leider. Genau, also es waren auf jeden Fall die billigsten Tickets, fingen bei 58 Pfund an. Ich habe jetzt den Wechselkurs nicht im Kopf, aber das wird dann auch bisschen mehr in Euro gewesen sein, schätze ich mal. Aber ja, also das ist für ein Formel-1-Event und dann auch wirklich mal alle mal live sehen, ist es okay. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt irgendwie in England wohnen würde, dann wäre das ein No-Brainer gewesen. So hätte man halt auch fliegen müssen und so. Gut, wir waren jetzt eh auch zu spät dran mit den Tickets, von daher hatte sich das dann erledigt. Aber ich denke mal, es wird ein ganz cooles Event. Also ich bin sowieso immer Freund davon, einfach ein bisschen mehr Formel 1 zu haben. Von daher, ich werde es auf jeden Fall schauen. Die werden da bestimmt was auffahren und es ist ja auch so ein bisschen die 75. Saison, ist ja auch so ein bisschen Jubiläum. Ja, bin ich mal gespannt, was sie da aufbieten.
Ja, wer weiß, vielleicht macht man ja auch so eine Art Rückblick und hat da noch Formel 1-Legenden vielleicht dabei.
Wäre cool.
Würde auf jeden Fall passen zum Jubiläum. Und ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, also die 75. Formel-1-Saison nächstes Jahr geht ja auch mit einigen Rookies an den Start. Und der Fahrermarkt war ja auch noch nicht ganz hundertprozentig klar. Da hat sich jetzt auch noch was ergeben, Marc.
Genau, denn wir haben lange gemutmaßt, wer denn das letzte Cockpit im Kick sauber hat. Und jetzt wird es bekannt gegeben und es ist Gabriel Bortoleto. Der fährt aktuell in der Formel 2, gehört eigentlich, du hast es eben nochmal nachgeschaut, ne, zur McLaren Fahrerschule und führt in der Formel 2 aktuell die Weltmeisterschaft an. Die haben noch zwei Rennen in Katar und in Abu Dhabi jeweils noch und ist der 2023 Formel 3 Champion. Also das ist schon ein sehr beeindruckender Lebenslauf, sage ich jetzt mal.
Ja, und dann direkt im ersten Formel 2 ja auch oben mitzufahren. Also er oder eben Isaac Hadjar werden dann Formel 2 Weltmeister. Schon überragend. Also ganz ehrlich, absolutes Statement gesetzt. Und ich glaube, von Kick Sauber, später dann eben Audi, eine durchaus kluge Entscheidung. Und der dann neben einem erfahrenen Mann wie Hülkenberg kann er auch noch viel sich abgucken und lernen. Also super interessante Geschichte. Und ja, vielleicht hat McLaren sich so auch einen kleinen Spielball ins Feld geholt, wie das Red Bull gemacht hat mit der schnellsten Runde von Ricciardo in Singapur. Dass Bartoleto dann so ein bisschen die Rolle einnimmt von dem, der für McLaren fightet.
Unwahrscheinlich, aber Nee, aber ich bin gespannt. Ich glaube, der hat was drauf, aber wird sich zeigen müssen, ne? Weil wir haben ja auch gesehen, der Schritt in die Formel 1, das kann so und so dann aussehen bei Rookies. Ja. Und aber erstmal spricht alles für ihn, sage ich mal.
denke ich auch. Also sehr gute Voraussetzung für die Formel 1. Ja, und wir müssen natürlich jetzt auch über die aktuelle Formel 1 noch sprechen. Las Vegas, ja, ist auch nicht besonders lang her. Wir nehmen auf hier Sonntagnachmittag. Also heute Morgen um 7 ist der Grand Prix gestartet. Ja, hast du es denn pünktlich gesehen, Marc? Also.
Ja, tatsächlich habe ich es pünktlich gesehen. Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich tatsächlich unterwegs war die Nacht. Wir waren feiern und bin dann heimgekommen, habe noch was gegessen, habe dann tatsächlich noch mal kurz geschlafen, hatte mir einen Wecker gestellt und habe das Ganze dann, ja, so sag ich mal, in den halb umnachten Zustand aus meinem Bett geguckt. Das ging aber. Ich bin hier und da auch mal weggenickt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, ich habe das Wichtigste alles mitbekommen und habe mir dann auch noch mal, auf der Front TV gibt es so ein schönes Race in 30, heißt das. Da wird das Rennen in 30 Minuten zusammengefasst. Und das habe ich mir dann jetzt auch nochmal angeschaut, habe dann aber gemerkt, auch wenn ich sehr, sehr müde war und hier und da mal ein bisschen weggenickt bin, habe ich eigentlich nichts verpasst, als ich es live geguckt habe. Genau, Qualifying wiederum habe ich ein bisschen verspätet geguckt, so dass da habe ich mich nicht spoilern lassen, da habe ich ausgeschlafen am Wochenende und dann, habe das dann schön, ich weiß gar nicht, irgendwann vormittags geguckt, als ich dann wach war. Wie war es bei dir?
Ja, also erstmal grundsätzlich zum Rennwochenende. Ich habe wirklich wenig gesehen erstmal von Trainings, nur so ein bisschen die Ergebnisse und Qualifying dann auch als Highlight. Und ja, das Rennen war ein bisschen tricky. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, früh aufzustehen, hatte es mir auch einprogrammiert als Aufnahme, sodass ich es dann ein bisschen Real-Life schauen kann. Musste dann feststellen, dass mein Sky Receiver das Ganze nicht mitgemacht hat und gar keine Aufnahme gestartet. Und ja, dann habe ich gesehen, dass um 11 Uhr eben das Rennen nochmal real life übertragen wurde und bin dann eben dann an den Fernseher gegangen und habe es auch geschafft, dass ich eben nichts wusste bis dahin. Von daher hat das dann ganz gut geklappt. Und wurde allerdings ein bisschen gespoilert, wegen der Länge der Übertragung, weil ich schon gesehen habe, wann die nächste Show beginnt. Also bin ich von ausgegangen, okay, eine riesig lange rote Flaggenpause wird es hier wahrscheinlich dann nicht gegeben haben. Ja, aber gut, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, das Rennen ist auch noch relativ frisch jetzt im Kopf drin. Und dann gehen wir auch hier direkt rein, ne, ins Qualify.
Genau.
Q1 müssen wir über einen sprechen, über den wir eben auch schon gesprochen haben, Lance Stroll auf der 20, allerdings nicht ganz selbstverschuldet in dem Fall.
Ja, genau. Also das Auto hatte, ich weiß gar nicht mehr, was der technische Fehler war, aber irgendwas hat da nicht gestimmt. Das haben sie dann gerade erst rechtzeitig zum Qualifying wieder hinbekommen. Er hat dann am Ende noch eine Runde gefahren. Wenn man sich jetzt auch mal anguckt, Fernando Alonso auch nur 17. mit einer 1,34,2. Lance Stroll 1,34,4, da würde ich sogar sagen, das ist eigentlich noch vertretbar. Ja,
das war eine total ordentliche Runde, ne? Würde ich sogar behaupten. Ja. Also von daher war es nochmal ganz sogar eine kleine Chance für ihn. Also er ist ja auch sehr nah am 19. Valtteri Bottas dran gewesen. Also wäre schon lustig gewesen, wäre er da nicht Letzter geworden. Da hätte man schon mal Hut ziehen können. Ansonsten, ja. Ja, eine kleine Negativüberraschung hier mit Alex Albon auf 18 im Williams. Fernando auch nur 17. Hat es aber auch schon mal gegeben, dass ein Fernando auch mal, auch gerade aufgrund des Boliden, da eine schwächere Leistung zeigt. Ja, aber was natürlich wieder eine große Enttäuschung ist, auf Platz 16 Sergio Perez. Also,
ja. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich eine Saison zum Vergessen für ihn aktuell. Also wie gesagt, der Red Bull ist jetzt nicht mehr das Top-Auto, aber ja, 16. ist schon herbe Enttäuschung, glaube ich. Aber es ist auch nicht das erste Mal leider, dass wir über sowas reden müssen bei Perez.
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich verstehe halt null, dass man Perez so 25 da noch eine Chance gibt, weil die Leistung halt wirklich, ja, gar nichts Positives mehr sagen. Also wirklich sehr, sehr schade, aber wir kommen später auch nochmal zu ihm und, ne, gehen jetzt erstmal hier in Q2 rein, was auch wieder von einem Fahrer aus dem Red Bull-Universum angeführt wird, mit Liam Lawson auf 15, muss ich dazu sagen, sollte man jetzt nicht zu negativ sehen. Der ist ja jetzt auch relativ frisch wieder in der Formel 1. Von daher, ein Racing Bull auf 15 ist jetzt auch nicht so die Katastrophe, bin ich der Meinung. Gib dem Jungen auch mal Zeit. Ich glaube, in Vegas ist er ja auch noch nie gefahren. Also.
Ja, das stimmt, ja. Ja, deswegen, also Lawson, klar, wenn man schaut, Tsunoda auf 7, okay, aber ja, ich denke auch, das ist annehmbar. Colapinto auf 14 wäre an sich, sage ich, auch annehmbar, gerade wenn man sieht, dass Albon schon in Q1 ausgeschieden ist. Allerdings hat er die Karre wieder schön zerscheppert.
Ja. Ai,
und,
ai,
und nicht gerade wenig. Also das war ein guter Einschlag. Auch eindeutig einfach ein Fahrfehler. Er trifft da am Kurvenscheitelpunkt die Mauer in. Also wirklich einfach nicht konzentriert gewesen. Ja, und gerade Williams, ne, die ja die ganze Saison schon Probleme hatten, die ja ihn ins Cockpit geholt haben, weil Sargent ihnen zu viele Schäden verursacht hat. Da ist das natürlich umso bitterer, dass er da jetzt das Auto zerlegt.
Hat er in Brasilien doch auch einen großen Crash, glaube ich. Wird ein bisschen zu häufig bei ihm jetzt. Aber klar, er ist ein Rookie, hat jetzt natürlich kein Cockpit für die nächste Saison, obwohl er eigentlich von den Leistungen her das durchaus verdient hätte. Aber generell die Stelle in Vegas finde ich auch sehr gefährlich. Direkt eine Betonwand nach dieser Kurvenkombi, wo er dann eingeschlagen ist. Also huiuiui, da hätte auch deutlich mehr passieren können. Ne? Also nochmal Glück im Unglück.
Ja, das ist ja so auf jeden Fall wahr. Aber halt, wie gesagt, eigentlich, also war halt wirklich ein Konzentrationsfehler. Eigentlich ist das auch keine Stelle, wo man Unfälle erwartet, so viel.
Gut. Das ist auch
deswegen recht, es ist halt auch so eine Sache. Aber gut, ich meine, klar, es ist am Ende noch eine Kurve, auch wenn man sie mit Vollgas fährt. Ja, gut, aber geht in Stadtkursen wahrscheinlich oft auch nicht anders. Ihm geht's gut, das ist die Hauptsache. Er konnte am Rennen auch teilnehmen und alles. Aber ja, für Williams gerade auch Richtung Cost Cap und gut, Updates werden jetzt für den Rest der Saison nicht mehr so wichtig werden, aber ja, ich denke mal auch, dass das wird wieder ein hoher sechsstelliger Betrag gewesen sein, der das verursacht hat und ja, gut, aber gehen wir weiter.
Mit dem ersten positive Applaus, ne, des Qualifyings, also wirklich wirklich stark. Guanyu Zhou auf 13. Also wirklich für eine bockstarke Leistung.
Ja, doch, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, Bottas nur auf 19 gewesen. Das ist halt irgendwie da, wo man sie erwartet. Aber Zhou auf 13, schon ein kleiner Achtungserfolg.
Bei Zhou weiß man ja auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Ne? Aber er hat ja gesagt, er könnte sich auch vorstellen, irgendwie Reservefahrer zu machen. Dass er so im Kreise der Formel 1 bleibt, zumindest hier jetzt ein kleines Statement gesetzt.
Ja, so. Genau.
Und ansonsten haben wir hier noch Kevin Magnussen auf der 12. Auch durchaus ordentliche Leistung. Und Esteban Ocon auf der 11. Jetzt überlege ich gerade, am Ende war da nicht sogar noch irgendein. War das nicht das Colapinto-Ding sogar, wodurch auch Magnussen beispielsweise keine Zeit mehr fahren konnte? Ne? Also da hätte auch durchaus noch was passieren können nach oben.
Ja, genau. Von aber daher, gut ist.
Aber gut, man hat ja auch gezeitete Runden vorher schon gesetzt und von daher.
Eben. Ja, muss man immer mit rechnen im Qualifying, gerade in so Strecken wie Vegas. Genau, und dann nach der etwas längeren Pause ging es dann in Q3 und da, ja gut, muss man trotzdem von der Enttäuschung reden auf Platz 10. Gerade wenn man sich den Teamkollegen auch im Vergleich anschaut. Lewis Hamilton hat einfach keine Runde zusammenbekommen, hat zweimal einen Fahrfehler gemacht, quasi selbst verschuldet.
Ja, sehr unglücklich.
ja, gerade auf einer Strecke, ich meine, wir werden dann gleich noch zu kommen im Rennen, gerade auf einer Strecke, wo halt für die Mercedes was drin war, sich da halt selbst ins Bein zu schießen, indem man das Qualifying versemmelt, ist natürlich echt bitter. Da ist jetzt dann ganz viel Was-wäre-wenn wahrscheinlich bei ihm im Kopf. Ja. Aber gut, es waren auf beiden Runden Fahrfehler. Muss er sich dann selbst zurechnen.
Ja. Dann wieder auf 9 wieder Q3, Nico Hülkenberg. Ja, sensationell wieder in Form natürlich. Schon der erste McLaren auf der 8 mit Oscar Piastri. Wobei beide McLaren mit 6 und 8 jetzt nicht so dieses Mega-Ergebnis reingefahren haben. Also da ging nicht so viel zu dem Zeitpunkt bei McLaren, aber schon ziemlich enttäuschend.
Ja, das stimmt. Vegas lag ihnen jetzt nicht so, muss ich sagen.
Hat mir auch ein bisschen überrascht irgendwie. Ich hätte die deutlich stärker irgendwie eingeschätzt. Aber gut, hier kleine Enttäuschung. Dazwischen im Sandwich quasi Yuki Tsunoda, Platz 7, starke Leistung im Racing
Bull. Anständig. Ja, doch, ja, auf jeden Fall.
Gerade im Fight mit Haas und Alpine jetzt bei den Konstrukteuren ist eine gute Ausgangsposition wichtig für das Rennen. Mhm. Und ja, für ihn Minimalziel erreicht, Norris geschlagen im Qualifying, Max Verstappen auf der 5. Ja, ist er zufrieden mit, glaube ich, im Hinblick auf Norris. Aber ich glaube, Max wäre auch gern ein bisschen weiter vorne gelandet. Aber trotzdem, ja, das ist okay. Ja.
Ich glaube auch. Ja. Im Angesicht des größeren Umstands quasi, um den es an dem Wochenende ging, dass er ja da seinen Weltmeistertitel eintüten will in erster Linie, denke ich mal, wird er Samstag da schon zufrieden gewesen. Zufrieden ist Max Verstappen, glaube ich, mit 5 nie, da hast du schon recht. Aber ich glaube, solange er vor Norris war, war es in Ordnung für ihn. Genau, wenn wir da weitergehen, haben wir die zwei Ferrari, sprechen wir mal direkt zusammen drüber. Sainz auf 2, Leclerc auf 4. Würde ich sagen, ich habe Ferrari weit oben erwartet in Las Vegas. Die waren ja auch letztes Jahr da schon stark. Und hätte ich vielleicht sogar einen Ferrari auf Pole getippt, wenn ich vorher hätte tippen müssen. Ich hätte die McLaren halt stärker eingeschätzt. Aber ja, 2 und 4 trotzdem noch stark. Aber zwei Leute, über die wir jetzt natürlich noch sprechen müssen, aber die größte Überraschung auf jeden Fall auf der 3, Pierre Gasly.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der den Schwung von Brasilien einfach mitgenommen hat oder.
Hat man gedacht, Regen, One-Hit-Wonder, ne? Und dann stellt er das Ding hier in die zweite Startreihe. Also wirklich, Chapeau, Pierre Gasly, also wirklich richtig, richtig gut. Freut mich auch richtig für den Jungen, dass er hier so Statements jetzt setzt. Und bin ich mal gespannt, wo bei Alpine die Reise hingeht. Können sie das Potenzial jetzt wirklich so auch mal ins neue Jahr bringen? Oder ist das jetzt wirklich nur, ja, irgendwie dem geschuldet, die anderen entwickeln sich nicht mehr weiter. Alpine hat einfach so viele Baustellen, macht dadurch noch viel und das Auto entwickelt sich ganz gut. Also bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Und ja, über einen seinen Teamkollegen haben wir zuerst geredet in Q3 und jetzt zuletzt mit der Pole George Russell.
Das ist auf jeden Fall starke Leistung. Ja, es hat sich ein bisschen abgezeichnet in den freien Trainings, dass die Mercedes sehr stark sind auf der Strecke. Hätte ich jetzt vor dem Wochenende nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt. Aber hat alles gepasst, hat das Ding auf die Pole gesetzt. Absolut verdient. Und Mercedes an dem Wochenende wirklich einfach das schnellste Auto gewesen, muss man so sagen.
Definitiv, ja. Und wie es für Mercedes und den Weltmeisterschaftskampf weiterging, hören wir im nächsten Kapitel mit dem Rennen und den Awards.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Kapitel 3, Vegas 2024. Und ja, erstmal ein riesengroßes Thema müssen wir natürlich besprechen. 4 in a row. Max Verstappen wird zum vierten Mal Fahrerweltmeister.
Yes.
Und ist damit in dem illustren Club der viermaligen Titelträger mit Alain Prost und Sebastian Vettel zusammen. Vettel, der es auch geschafft hat, viermal in Folge Weltmeister zu werden. Und ja, sonst in diesen Club gehören noch der viermaligen nacheinander Hamilton und Schumacher. Schumacher, der es sogar 5-mal in Folge geschafft hat. Aber klar, also für Max Verstappen natürlich ein Riesending hier. 2021 das erste Mal. Ja, wie sind so deine Gedanken zum erneuten Fahrertitel von Max Verstappen?
Ja, also es ist wirklich, es ist krass einfach, ne? Ich meine, die Saison davor doch alles dominiert, da hat man dann irgendwann so gesagt, ja, ist halt der Red Bull, dies, das, ne? Und dann hat man, glaube ich, so, manche Leute haben, glaube ich, ein bisschen vergessen, wie gut ein Max Verstappen dann doch ist. Von daher, er hat das diese Saison unter Beweis gestellt. Der Red Bull ist auf keinen Fall das schnellste Auto. Wir haben über Brasilien ja auch schon gesprochen. Also Max Verstappen ist also wirklich krasse Saison gefahren, absolut verdient Weltmeister geworden. Und also wie gesagt, da kann man sagen, was man will. Das hat er sich fahrerisch geholt. Gerade wenn man guckt, wo Red Bull in der Konstrukteurswertung steht und wo sein Teamkollege in der Fahrerwertung steht. Ich glaube, niemand kann Max Verstappen absprechen, dass er sich diesen Titel geholt hat und nicht das Auto für ihn.
Ja, absolut. Also, ich sag mal so, Anfang der Saison hatten wir ja wirklich eine extrem langweilige Saison wieder erwartet. Ne? Aber das hat sich ja schnell gewendet, das Blatt. Aber allein den Vorsprung dann auch so ins Ziel zu bringen, wenn du wirklich ein unterlegenes Auto hast, gerade ganz vorne drin, das ist eine weltmeisterliche Leistung. Verstappen seinen Teamkollegen komplett deklassiert. Stand jetzt haben wir hier 403 Punkte für Max Verstappen und 152 für den Sergio Perez, der Achter in der Fahrerwertung ist. Also allein das ist ja schon ein Riesenstatement. Ja. Und also so eine Lücke bei einem Team, was den Weltmeister stellt, darf es einfach nicht geben und zeigt halt nochmal, dass Max da wesentlich mehr aus dem Wagen rausgeholt hat, als es ein, ich sag mal, normal talentierter gemacht hätte.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, ja, wie gesagt, kann man nur seinen Hut vorziehen. Niki Lauda hätte wahrscheinlich die Kappe gezogen. also das ist, ja, über jeden Zweifel erhaben. Ich bin halt gespannt, wie es nächste Saison weitergeht, wenn der Red Bull jetzt wirklich in dem Zustand, in dem er jetzt so gegen Ende der Saison ist im Vergleich zu den anderen Teams, wenn die so auch in die neue Saison gehen, boah, dann wird das ein spannendes Ding, glaube ich. Also dann bin ich da mal sehr gespannt. In Vegas hat ihm der 5. Platz gereicht und wir haben einen verdienten Weltmeister. Ich glaube, es gibt auch schlechtere Orte als Las Vegas, um seinen Weltmeistertitel feiern. Von daher, glaube ich, wird er da bestimmt noch Spaß haben, wahrscheinlich gerade jetzt in diesem Moment, weil Max Verstappen ja auch bekannt dafür ist, hier und da mal doch das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich zu nehmen. Und ich glaube, einen Weltmeistertitel in Vegas zu feiern, das muss schon ziemlich cool sein.
Ja. Und ist ja auch schade, dass er jetzt nur eine Woche Pause hat, sozusagen, bis zum nächsten Rennwochenende. Ich glaube, Max würde am liebsten jetzt 2 Wochen durchfeiern. ist so leider nicht möglich. Und um es nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, kurz seinen Wert für Red Bull. Red Bull aktuell Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ja, und selbst da rettet Verstappen Red Bull den Arsch. Wenn ich überlege, man hätte 2 Fahrer, die wie ein Perez performen, dann wäre man sogar hinter Mercedes bei den Konstrukteuren. Und das wäre wirklich maximal bitter, gerade nach der Dominanz der letzten Jahre. Ja, und hier, vielleicht schafft das nächstes Jahr mit dem 5. in Folge, wäre auf jeden Fall ein starkes Stück und würde mit Schumi gleichziehen, aber ist ja noch ein bisschen hin, ne? Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal so in Vegas rein und ja, feiern jetzt erstmal noch wen anders so ein bisschen ab. Oder ja, nicht nur einen Fahrer, sondern das gesamte Team mit dem Doppelsieg für Mercedes hier. Russell vor Hamilton, der von 10 auf 2 vorgefahren ist.
Ja, also wirklich, Mercedes, wir haben es auch schon während dem Qualifying gesagt, war halt schon das schnellste Auto auf der Strecke. Ein bisschen überraschend, würde ich auch sagen. Aber auch die beiden Fahrer, Russell das ganze Wochenende straight up, keine Fehler gemacht. Auch das Rennen fast schon langweilig zu Ende gefahren, ne? Also Am Anfang war da kurz, hat man noch kurz gedacht, als Charles Leclerc da angegriffen hat, okay, vielleicht haben die Ferrari doch mehr Race Pace, aber bei denen gingen dann die Reifen doch ziemlich schnell kaputt, sag ich mal, und dann ging da nichts, zumindest auf den Mediums, und in Russell hat das dann gut gemanagt, vorne zu einem gewissen Punkt hatte er sogar mal über 30 Sekunden Vorsprung auf den zweiten, also ja, der hat das nach zu Ende gefahren. Am Ende kam dann Hamilton teilweise in großen Schritten näher, obwohl er ältere Reifen hatte. Aber auch da, wenn du halt 8 Sekunden Vorsprung hast und nicht mehr so viel zu gehen ist im Rennen, dann musst du da nicht mehr pushen wie ein Wilder. Dann kannst du auch, in Kauf nehmen, dass du hier und da mal ein bisschen von deinem Vorsprung einbüßt. Das wird schon gemanagt gewesen sein. Und am Ende waren es dann doch auch 7,3 Sekunden, die er vorne war. Also der Sieg war eigentlich nie wirklich in Gefahr.
Ja, also Russell wirklich hier absolut überragend, das Ganze. Und ja, ist ja auch ein Statement für ihn, ne? Nächstes Jahr kommt dann mit Antonelli ein sehr hochgelobter Rookie ins Team. Aber Russell ist ja auch immer so ein kleines Fragezeichen. Viele behaupten ja dann, ein Russell würde Mercedes dann auch abgeben, um einen Verstappen neben den Antonelli zu setzen. Aber also wenn Russell solche Wochenenden abliefert, kann man da eigentlich nicht Nein zu ihm sagen.
Nee.
Und ist auch wieder eine kleine Entwicklung, finde ich, bei ihm erkennbar. So ein bisschen die nächsten großen Steps. Es gab ja auch schon diesen im Nachhinein disqualifizierten Sieg in Spa.
Genau, stimmt, ne? Ja.
Und also da würde schon einiges an Erfolgen die Saison bei ihm auf der Karte stehen, also so gesehen klasse Leistung. Ja, und genauso klasse Leistung auch hier von Sir Lewis Hamilton, riesen Aufholjagd gestartet, hat dann das Maximum rausgeholt, sodass das Qualifying eigentlich komplett vergessen ist, also ja wirklich bockstark. Lewis auch zeigt auch, dass er noch wirklich Bock hat auf die Formel 1 und ja, nächstes Jahr im Ferrari, das wird ja sowas von hochinteressant,
ja,
mit Leclerc da in einem Ferrari, der vermutlich auch wieder sehr gut läuft. Also ja, richtig geil, also da freue ich mich richtig drauf.
Ja, da bin ich auch gespannt. Lewis Hamilton im Prinzip dafür, dass er von Platz 10 gestartet ist, am Ende dann nur 7 Sekunden hinter Russell. Ja, wer weiß, was da gegangen wäre, wenn er im Qualifying den Fehler nicht gemacht hätte, aber gut. Haben schon drüber geredet, ne? Muss er sich auch selbst zuschreiben. Und ein Formel-1-Wochenende besteht halt nicht nur aus Rennen, ne? Man muss auch im Qualifying abliefern. Aber ja, nee, Mercedes auf jeden Fall sehr, sehr stark. Da können wir direkt auch wieder über ein ganzes Team als nächstes sprechen.
Ja,
das ist nämlich Ferrari. Wie gesagt, Mercedes war eine Überraschung, dass die da oben mitspielen. Ferrari habe ich zumindest so auch ein bisschen kommen sehen. Hätte ich auch weit oben erwartet. Auf 3 und 4. Zwischenzeitlich dachte ich noch so, sind die dann sogar noch hinter Verstappen am Ende, aber haben ihn dann beide auf der Strecke überholt. Muss man jetzt auch sagen, er hat auch nicht so gefightet, wie Max Verstappen sonst fightet. Ne? Er wusste auch, solange er vor Norris ist und nicht irgendwie ausscheidet oder so, wird er Weltmeister. Und dann hat Max Verstappen halt auch das getan, was das Logischste ist. Hat mit den Ferraris nicht groß gefightet, hat sich dann mit seinem 5. Platz begnügt und hat seinen Weltmeistertitel nach Hause gefahren. Nichtsdestotrotz, starkes Rennen von Carlos Sainz vor allem, würde ich sagen. Der war ja auch im Qualifying schon auf 2. Charles Leclerc war ein bisschen unzufrieden, auch nach dem Rennen, da habe ich ein bisschen was zu gelesen. Ja, mein Gott, ich glaube aber 4. Platz, das ist halt ein bisschen doof, ne? Gerade so nicht auf dem Podium, ist immer ein bisschen blöd. Aber 3 und 4 ist für Ferrari, glaube ich, im Hinblick auch auf die Konstrukteursmeisterschaft gut, dass sie da auf McLaren wieder ein paar Punkte aufgeholt haben.
Ja, absolut. Also Ferrari will auch definitiv Erster werden. Und zwischendurch im Rennen erinnere ich mich noch, da war Leclerc, hat ja einmal das Überholmanöver gegen Sainz angesetzt. Hamilton war ja da auch in diesem Dreikampf mit von der Partie. Und während Leclerc vorbeigezogen ist, hat sich Sainz dann noch so vor Hamilton geklemmt. Das war auch ein sehr, sehr geiler Move. Gut, danach ist Sainz dann eh an die Box gefahren, dadurch, dass Hamilton vorbei konnte, aber zu dem Zeitpunkt zumindest war das auch aus Teamsicht eine sehr starke Aktion. Und ja, Ferrari halt wirklich die Fahrerpaarung mit der konstantesten Leistung eigentlich im Vergleich zueinander. Also auch ein Sainz liefert ja auch permanent ab und nach wie vor einfach so schade, dass der nächste ja nicht mehr in einem Top-Team sitzt. Es sei denn, er macht Williams zu einem, aber da glaube ich jetzt mal nicht dran. Also ja, wirklich sehr, sehr schade, weil also Sainz, ja. Und wenn man jetzt so zurückgeht, ich glaube, das werden wir in einer Nachbesprechung der Saison auch mal thematisieren, finde ich nicht, dass Leclerc so die klare Nummer 1 war bei den Fahrern.
Ja, ich würde sagen, wenn man eine Nummer 1 picken müsste, wäre es schon Leclerc, aber ja.
Ja, kann man ja nicht wirklich, finde ich, ne, aufgrund der Ergebnisse, aber ja, also ja. Auch jetzt nicht schlecht machen von Leclerc, definitiv nicht, ne, soll er einfach herausheben, wie stark ein Sainz doch tatsächlich war, finde ich.
Das auf jeden Fall, genau, aber bei Ferrari, da fällt mir gerade ein, da müsste noch ein bisschen über eine Sache wieder reden, also einmal, genau wie du schon angedeutet hast, das Überholmanöver von Leclerc, was ja auch von der Boxengasse so orchestriert war, das hat aber Sainz wirklich sehr gut gemacht, dass obwohl Hamilton den da im Heck hing, dass er das geschafft hat, dass nur Leclerc ihn überholt und er sich dann vor Hamilton geklemmt hat, aber dann kam ja hier das Boxengassen-Debakel, wo Carlos Sainz in die Box wollte erst. Und dann doch nicht, also dann doch noch eine Runde länger draußen geblieben ist, obwohl er da schon in der Einfahrt für die Boxengasse war. Und Ferrari dann so, also die haben ihm wohl last minute gesagt, stay out, dass er nicht in die Box kommt. Und dann fragt er, was war da los? Und dann so, ja, wir waren noch nicht bereit. Und er hat aber angesagt, dass er
das
die Box.
Das habe ich gar nicht so mitbekommen, so, ey, Wahnsinn.
Ja, doch, das ist ja auch, Hamilton direkt hinter ihm hergefahren.
Mhm. Ach, das war dann sogar kurz danach.
Ah, ja, okay. Genau, da Hamilton ist direkt, also beide sind in die Boxeneinfahrt rein, Hamilton direkt hinter Sainz. Und Sainz, obwohl er schon in der Boxeneinfahrt ist, in Vegas gibt es da ja nur weiße Linien, die das trennen, ist er dann über die weiße Linie wieder raus auf die Strecke gefahren.
Okay, ja.
Ja, aber auch wirklich so last, also wirklich in letzter Sekunde ist er dann doch auf der Strecke geblieben. Und und er hat dann gefragt, was war das denn, Leute? Und ja, wir waren nicht ready. Und da hat er dann auch gesagt, come on, wake up, guys. Wo ich mir auch denke, wie kann das passieren?
Ja, so, also, das ist so ein, oh,
das,
Mann.
Das darf halt nicht passieren, ne? Ja. Ferrari hat sich da mal wieder ein Ei gelegt. Aber gut, ja, am Ende hat es ihm dann auch, also wenn alles geklappt hätte, wäre er ja mit Hamilton zusammen vor Hamilton in die Box gefahren. Und ja, weiß man natürlich nie, wie die Boxenstops dann laufen, so, aber nehmen wir mal an, beide Teams haben gleich schnell einen Boxenstopp, wäre er auch vor Hamilton auf der Strecke gewesen. So ist er noch eine Runde länger auf den alten Reifen gefahren, hat natürlich auch Zeit verloren, weil er ja schon in die Boxeneinfahrt reingefahren ist, schon langsamer wurde und alles und dann wieder beschleunigt hat. So, das hat ihn 3 Sekunden oder so gekostet. Und ja, dann kommt er natürlich hinter Hamilton raus, da hat sich das erledigt. Stimmt. Also da auch wieder so eine Sache, wie gesagt, wenn ich mir das Ergebnis am Ende angucke, er ist ja Dritter geworden, ich glaube, die Mercedes waren zu schnell, Hamilton hätte ihn schon auf der Strecke dann geholt. Ja, gut, ändert jetzt nichts, aber war halt wieder ein bisschen unnötig von Ferrari.
Ja, das stimmt. Na gut, das ist natürlich blöd. Aber gut, ja, 3 und 4, sehr wichtig für die Konstrukteure. Und hiermit eben das Team von den Top 3, was die meisten Punkte geholt hat. Und dann Max nochmal reden. Platz 5 im Red Bull haben wir ja schon behandelt. Ne? Dann gehen wir kurz auf seinen Teamkollegen, der einen Punkt holt. Sergio Perez hat ja auch keine gute Ausgangsposition, muss man eben auch mal so sagen. Ist dann im ersten Stint sehr lange draußen geblieben. Von daher ist Platz 10 eigentlich noch relativ okay. War auch nah an Yuki Tsunoda dran, hätte den eventuell noch packen können, wäre das Rennen so 2-3 Runden länger gewesen. Aber ja.
Ja.
So gesehen. Ja.
Es ist
gut, 5 und 10 ist jetzt nicht so weit auseinander wie sonst
in der Saison, das stimmt.
Aber hat ja auch seine Gründe.
Ja, das stimmt. Es ist fast ja schon bezeichnend, dass wir jetzt auch schon so halb über einen Erfolg reden, dass ein Sergio Perez einen Punkt holt. Ne? Das sagt, glaube ich, schon viel über die Saison aus, die er aktuell hat. Aber ja, er hatte ein schönes Überholmanöver, wo er da zwei. Wo er Lawson und
Magnussen
in einem Zug überholt hat. Ja, also war nicht sein schlechtestes Rennen. Ja, und wie gesagt, er hat sich halt selbst schon ein bisschen ins Abseits befördert im Qualifying und so hat er jetzt noch einen Punkt mitgenommen. Okay, ich glaube, ja, für Red Bull, ich glaube, muss man realistisch sein, McLaren und Ferrari, die sind weg in der Konstrukteursmeisterschaft. Mercedes ist weit hinter Red Bull oder zumindest so weit, dass das jetzt in zwei Rennen auch nichts mehr wird. Ja, die haben ihren Fahrerweltmeister, Konstrukteure werden sie ziemlich sicher Dritter werden. Für die geht es jetzt gar nicht mehr um so viel, die nächsten beiden Rennen. Ja, Perez sollte aber vielleicht doch nochmal zeigen, was er kann, denn bei Red Bull ist ja auch so eine Sache, ne? Perez hat meines Wissens nach Vertrag für 25, aber ja, bei Red Bull ist kein Vertrag sicher, sage ich mal.
Richtig. Red Bull ist immer für eine komische Entscheidung gut und wenn man jetzt überlegt, man hätte dann einen Lawson und einen Tsunoda als Option, so, dann wäre ja wieder ein Cockpit bei den Racing Bulls frei, weil ich nicht glaube, dass man den Perez in den Racing Bull setzt. Das wäre in seiner Situation schon, das wäre schon wirklich eine Degradierung.
Ja, vielleicht dann Isaac Hedger, der momentan.
Habe ich auch dran gedacht, ja.
Ist ein Red Bull-Fahrer, fährt um die Meisterschaft der Formel 2 mit, der ist auch ein heißer Kandidat.
Der wäre auf jeden Fall ready. Gehe ich mal von aus, aber ja, Perez, da muss mehr kommen einfach, also das ist, wird sehr interessant die nächsten Wochen, glaube ich noch, auch was Red Bull betrifft, auch wenn der Fahrerweltmeister eben feststeht, aber das Thema Perez schwebt ja einfach immer über allem und wer weiß, ob sich sein Vater nicht noch irgendwie komisch äußert.
Ja.
Vielleicht wird Sergio ja doch 15 Jahre in der Formel 1. 10 sollen es ja mindestens noch sein. Und ja, gehen wir jetzt noch weiter im Klassement von Vegas und gehen jetzt auf Platz 6 und 7. Die beiden McLaren. Norris am Ende noch die schnellste Runde geholt. Hat man ihn nochmal an die Box geholt. Aber ja, grundsätzlich enttäuschendes Wochenende für die McLaren. 6 und 7 zeigt auch so ein bisschen das auf, wie stark man im Qualifying war. Also von daher ist es wenig überraschend.
Ja, das stimmt leider. Ja, ich meine, für die Konstrukteursmeisterschaft war die schnellste Runde dann vielleicht auch noch wichtig, ne? Jeden Punkt mitnehmen. Aber ja, 6 und 7, wer jetzt schaut, gut, mit der schnellsten Rennrunde holen die dann insgesamt 15 WM-Punkte. Ferrari holt 12 Punkte mehr. Ja, und es sind Stand jetzt noch 24 Punkte zwischen denen, wenn ich mich nicht verrechnet habe gerade.
Genau, ja. 608 zu 584 für Ferrari. Ja. Also das ist schon,
ja, ne?
Das wird auch noch ein heißer Tanz.
Ja, genau. Also wie gesagt, McLaren hatte ja fast schon Glück, dass Mercedes so gut war, dass Ferrari da nicht auf 1 und 2 gefahren ist. Ja, ich bin mal gespannt. Katar ist eine gute Strecke für McLaren gewesen. Letztes Jahr ja schon. Da hat ja, glaube ich, Oscar Piastri den Sprint-Sieg geholt. Von daher, ja, da können sie froh sein, dass das jetzt die nächste Strecke ist. Aber man weiß ja nie, was passiert. Scheidet mal jemand aus. Technischer Defekt kann auch passieren. Deswegen, 24 Punkte sind in der Konstrukteursmeisterschaft nicht viel.
Ja.
Deswegen, also sind auch in der Fahrerweltmeisterschaft sind 24 Punkte ja schon nicht viel, aber Konstrukteure mit zwei Autos, die scoren können, ist es noch mal weniger.
Ja, deswegen, also Konstrukteure wird auch in einem anderen Bereich noch sehr, sehr spannend. Dann haken wir die McLaren heute mal ab. Wir haben ja auch schon ein bisschen über sie geredet, auch beim Brasilien-Kurzrückblick und gehen jetzt zum nächsten Team und es ist Haas mit einem erneut starken 8. Platz von Nico Hülkenberg.
Ja, also da wirklich auch wichtig, dass er da Tsunoda noch geschlagen hat, ne, auf der Strecke sogar. Ja, weil auch Haas, da geht es um alles. Ne? Wir haben es anfangs ja auch schon mal erwähnt, mit Alpine und den Racing Bulls, da geht es quasi um drei Platzierungen und noch.
Ja, und viele Millionen Euro, Dollar in dem Fall. Und da ist die Situation so, Haas ist aktuell Sechster bei den Konstrukteuren mit 50 Punkten, Alpine Siebter mit 49 und die Racing Bulls mit 46 Punkten auf Platz 8. Ich befürchte fast so ein bisschen, dass die Racing Bulls hier so als der große Verlierer rausgehen könnten seit dem Brasilien-Wochenende, wo Alpine sich einfach da wieder so reingezeckt hat. Also ja, und dann das Duell auf der Strecke verloren gegen Haas, auch im direkten Duell dann. Ja, also das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte und zeigt hier auch wieder Hülkenberg, wie wichtig er einfach ist.
Ja, also wirklich, das ist ganz, ganz wichtige Punkte geholt und ja, gut, die Racing Bulls haben ja auch wieder 2 Pünktchen geholt, Alpine mit ein bisschen Pech, ja, es wird auf jeden Fall spannend, das können wir festhalten, glaube ich.
Ja, Kevin Magnussen, 12. Ja, dem schade hat es nicht gereicht für Punkte.
Ja.
War so ein bisschen unter ferner Liefen, ne? Unauffällig Magnussen. Also jetzt kein schlechtes Rennen oder so, aber
ja.
Ja, Hülkenberg war da eben der Bessere am Wochenende, ja. Und ja, Racing Bulls eben das nächste Team mit Yuki dann auf 9, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Starke Quali. 9 trotzdem, starkes Ergebnis für Yuki. Der empfiehlt sich aktuell wirklich im Hause Red Bull. Und ja, Teamkollege Lawson, ja. Bisschen enttäuschend am Wochenende. Hier im Rennen jetzt 16. Gut, hatte dann noch einen Stop am Ende. Weiß ich jetzt nicht genau, wie der, glaube ich, geplant war. Aber ja, ein bisschen enttäuschend. Würde ich jetzt hier allerdings auch, wie im Qualifying schon, nicht zu hoch hängen bei ihm.
Ja, genau. Ja, ist halt... War nicht sein Wochenende einfach, ne? Passiert, er ist ja jetzt auch noch relativ frisch in der Formel 1. Gut, klar, ist natürlich dann immer doof, wenn der Teamkollege sogar in die Punkte fährt. Ja, würde ich einfach sagen, war nicht sein Wochenende. Muss er abhaken, schauen, dass er in Katar und Abu Dhabi wieder zurückfindet zu seinen Leistungen, weil ja, jeder Punkt ist wichtig und ja, die sind jetzt, du hast es eben gesagt, ne, 3 Punkte hinter Alpine. Aktuell, ja, ich bin gespannt. Also ich ist schwer einzuschätzen gerade. Haas, Alpine, Racing Bulls, ne? Wie es da weitergeht. Aber ja, mal schauen, wie es ob Lawson in Katar dann wieder bessere Leistungen abrufen kann.
Ja, dann relativ ungefährdet auf Platz 5 sind ja die Aston Martin mit ihren 86 Punkten. Fernando schrappt ganz knapp an den Punkten vorbei, wurde noch von Perez überholt. Und ja, der Aston ist halt aktuell nicht wirklich schnell. Ja. Und so gesehen ist dann 11. Platz eigentlich ein durchaus solides Ergebnis. Aber gut, ob du am Ende 11. wirst oder was weiß ich, 14., 15., ist dann auch egal. Ja. Was die Punkte betrifft und ja. Aber Aston im sicheren Fahrwasser bei den Konstrukteuren, ich glaube, da ist es ja auch sinnvoll, sich wirklich da auf die Zukunft zu konzentrieren und jetzt die Saison so ein bisschen ja als Testläufe zu nutzen, bisschen was ausprobieren vielleicht. Ne? Aber
ja,
ich glaube, der Fokus ist da schon ganz woanders.
Ja, ich denke auch, ne? Das muss man jetzt so mitnehmen. Das hat ja dann quasi auch einen Vorteil, dass sie nach oben nicht mehr angreifen können und nach unten höchstwahrscheinlich, man weiß es nie, ne? Es können verrückte Dinge passieren, aber dass sie eigentlich auch nach unten sicher sein sollten. Ja, aktuell geht da nicht viel, deswegen auch Lance Strolls 15. Platz würde ich da jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ist ja auch ganz hinten gestartet. Ja, das ist halt momentan das, was der Aston Martin zu leisten imstande ist, ne? Nicht mehr und nicht weniger.
Dann das nächste Team, ja, muss ich wieder sagen, wieder Applaus.
Ja.
Platz 13 nach Hause gebracht, Guanyu Zhou.
Ja, also hätte ich nicht gedacht, ne, dass er die Platzierung übers Rennen halten kann. Hat er aber gemacht. Der Teamkollege Bottas kam hinten nicht so wirklich voran. Der kommt als 18. ins Ziel und das auch nur, weil 2 ausgeschieden sind. Ja, also Guanyu Zhou. Ja, gibt hier nochmal ein Empfehlungsschreiben ab. Hey, ich bin, ja, wenn es auch nur Reservefahrer dann am Ende wird, ich bin aber vielleicht der Beste von allen Fahrern, den ihr als Reservefahrer einstellen könnt. Und wer weiß, kann ja dann auch, also muss man ja dann auch sehen, ne? Einerseits, klar, jeder will in der Formel 1 fahren und so, aber gut, als Formel 1-Fahrer wird man jetzt auch genug Geld verdient haben, aber trotzdem auch eine Reservefahrer-Position ist ja trotzdem was wert, ne? Wir haben es schon gesehen, Dann kann man mal reinrotieren. Es kann eine Verletzung geben. Ne? Ich meine, schau dir Liam Lawson an. Ne? Ricardo verletzt sich an der Hand. Liam Lawson springt ein. Alle sehen, wie gut er ist. Zack. Und jetzt hat er ein Formel-1-Cockpit. Klar, Joe war jetzt schon in der Formel 1. Aber er kann ja immer sein, was weiß ich, er landet bei Alpine als Reservefahrer. Ich meine, Joe kommt aus der Renault-Fahrerakademie. Meinetwegen ist er bei Alpine als Reservefahrer. Muss dann für 2-3 Wochenenden in den Alpine springen. Dann sieht man plötzlich, oh, mit dem Auto kommt er ja super klar und ruft da krasse Leistungen ab. Und schon hat er wieder einen Weg in die Formel 1 oder so. Deswegen finde ich von ihm auch eigentlich vernünftig zu sagen, hey, ich mache auch Reservefahrer. Ja, genau. Und da gibt er jetzt vielleicht nochmal die eine oder andere Empfehlung ab, so auf seinen letzten Rennen.
Könnte so ein bisschen die Pedro de la Rosa-Karriere werden, der ja dann auch nach einigen Jahren plötzlich wieder ein Cockpit, glaube ich, bei Sauber bekommen hatte. Ja, also alles möglich in der Formel 1, wenn du dich immer noch so in diesem Kreise bewegst. Und von daher hier Lob an Guanyu Zhou. Und ja, was bei Bottas los war, ist auch letzter in der Fahrer-WM.
Ja.
Es ist wirklich schade, wenn das seine letzte Saison ist. Ne? Und durch den Bortoleto-Wechsel jetzt zu Kick Sauber, ja, steht es ja auch fest, dass Bottas keinen Formel-1-Cockpitplatz mehr hat. Und möglicherweise wird er ja Reservefahrer bei Mercedes, was ja noch so ein bisschen als Gerücht schwebt, könnte ich mir dann auch gut vorstellen. Hoffentlich bleibt er irgendwie im Kreise der Formel 1 erhalten.
Ja.
Na. Und ich glaube, über Bottas werden wir so in einer Art Saisonabschlussfolge noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen.
Ja, das denke ich auch. Aber genau, ich hoffe auch, dass er uns irgendwie erhalten bleibt, weil er ist halt schon einfach ein Charakter. Den brauchen wir weiter im erweiterten Kreis der Formel 1 mindestens. Ja, aber wie gesagt, da ist einfach nicht viel zu holen mit der Karre aktuell. Ich meine, gut, Joe hat jetzt gut was rausgeholt, aber da müssen wir auch sehen, ne? Wir loben jetzt Joe so und das war am Ende ein 13. Platz. Das sagt ja auch schon wieder viel über das Auto aus.
Ja, absolut. Und der Rest der Saison von einem Joe war jetzt auch nicht wirklich stark.
Ja.
Aber wie gesagt, da hängt eben viel am Auto.
Ja.
Es ist einfach so und ja. Ja, und das nächste Team, was noch kommt, zwei Teams haben wir noch, wenn ich das richtig sehe. Von beiden Teams ist jeweils nur ein Fahrer ins Ziel gekommen. Fangen wir bei Williams an mit Franco Colapinto auf der 14. Ja, und Alex Albon eben mit einem Defekt ausgeschieden. In Runde 25 musste er den Wagen abstellen. Ja, sehr unglücklich. Und gut, Williams passiert halt auch nicht mehr viel, glaube ich, ne, was die Wertungen betrifft.
Nee,
ich schätze. Gerade nach dem Alpine Beben in Brasilien, was mal kein Personalbeben war, sondern sportlicher Natur, ist da für Williams auch der vorletzte Platz bei den Konstrukteuren sicher.
Ja, ich glaube auch, dass das Ding dürfte durch sein, wenn Williams jetzt nicht auch irgendwie so Glück hat in Katar oder Abu Dhabi, aber unwahrscheinlich, gerade auch, weil wir jetzt auch in den Strecken nicht mehr mit Regenchaos rechnen sollten. Ja, ey, für Williams wird das Ding auch durch sein. Da geht es jetzt halt auch drum, ja, weiß ich nicht, noch Daten sammeln. Klar, man will natürlich immer irgendwie noch Punkte holen oder so, aber am Ende werden die sich jetzt nicht mehr in einer besseren Konstrukteursposition niederschlagen. Ja, Colapinto auch, unauffälliges Rennen, hätte ich gesagt, ne? Also, habe ich jetzt irgendwie... Ja,
gut, ich meine, nach so einem Crash erst mal ein bisschen auf Sicherheit bedacht. Vollkommen okay.
Genau, das nimmt einem ja auch so ein bisschen dann die Confidence, sage ich mal, wenn man so einen heftigen Crash im Qualifying hatte, dann fährt man im Rennen vielleicht auch so dieses 1% vorsichtiger und das reicht dann in der Formel 1 auch, um da dann, ja, halt einfach, sage ich mal, ein Standardrennen runterzufahren und nicht sich noch durch waghalsige Aktionen hervorzutun. Mhm. Ja.
Ja. So, und jetzt noch die Alpine. Ocon erstmal, der angekommen ist auf Platz 17. Bei dem ging da auch nicht viel. Gut, ich meine, Vegas jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt die Paradestrecke für Alpine. Wobei man natürlich auch das Qualifying hier sehen muss von Gasly, der da richtig überrascht hat. Aber klar, die Rennpace, das ist dann nochmal was anderes, ne?
Ja.
Da war für Ocon dann jetzt auch nicht mehr so viel drin. Und Gasly natürlich extrem unglücklich. Auch technischer Defekt. nach 15 Runden, hat zum Glück noch an die Boxengasse geschafft, sonst hätten wir ja eventuell noch ein Safety Car gesehen, aber ja, so, ja, Pech gehabt bei Gasly. Ich wäre gespannt gewesen, wo es halt für ihn hingegangen wäre, aber ich denke auch Stück für Stück eben rückwärts.
Ja, na? ich glaube, Punkte hätte er schon noch irgendwie mitgenommen, aber wenn ich mir jetzt das Klassement angucke, ich denke mal, er wäre wahrscheinlich so hinter den McLarens gewesen, ne? Am Ende.
Boah, so stark hättest du sogar gesagt. Ich hätte ja, also, hinter Hülkenberg auch noch gesehen,
ja,
eigentlich.
Ja, ja, also.
Aber weiß man nicht, wie sich es dann halt auch entwickelt, genau. So mit Boxenstops, ne? Das ist natürlich dann auch nochmal ein Faktor.
Ja, genau, weil es ist alles, was wäre, wenn. Man kann es nie sagen. Mhm. Nee, also kann auch sein, noch hinter Hülkenberg und Tsunoda vielleicht auch noch. Oder dann vielleicht auch Perez. Wer weiß. Keine Ahnung. Aber hinter den McLarens auf jeden Fall, meinte ich damit. So,
ja.
Ja, ja, für ihn halt sehr, sehr schade, dass dann halt nach so einem guten Qualifying am Ende ja, das Auto im Rennen dann nicht mitspielt. Aber gut, das ist auch Teil der Formel 1. So ist es halt manchmal.
Ja, knackige sportliche Analyse. Ne? Damit sind wir jetzt durch. Vegas, ja, hat Spaß gemacht. Wir haben einen neuen Weltmeister, haben einen schönen Doppelsieg von Mercedes gesehen und jetzt geht's natürlich noch rein in unsere Awards für den Vegas Grand Prix. Zweimal Awards in der Folge hatten, glaube ich, auch noch nicht.
Stimmt. Also,
auch nicht schlecht. Ja, Platin Award. Ich glaube, ich vermute mal, was du für eine Wahl hast.
Ja.
Deswegen, es sei denn, ich irre mich jetzt.
Ja, ich fang einfach mal an, oder? Dann kannst du ja
schauen. Ja, dann fang du an, genau.
Ja, dann kannst du es ja noch anpassen, weil ich habe ganz, also ein ganz sicheres Ding, ich mache Mercedes.
Oh, hätte ich gar nicht erwartet von dir.
Echt nicht? Also, was hättest du denn gedacht, wenn ich hier...
Also, ja, den Weltmeister.
Ja gut, nee, aber wir vergeben die Awards,
ne? Aber ja. Aber es ist ja Rennwochenende.
Genau, wir vergeben,
ne,
die Awards ja fürs Rennwochenende und nicht für die Saison oder so. Nee, deswegen sage ich Mercedes. Mit Absicht beide. Russell, perfektes Wochenende gehabt. Da kann man sowieso gar nichts meckern. Hamilton, zwar schlechtes Qualifying, dafür aber sehr gutes Rennen. Und deswegen würde ich einfach Mercedes komplett sagen. Hat sich auch strategisch keine Fehler erlaubt. Und ja, Doppelsieg. Was will man mehr?
Ja. Ja, für mich ist es aus genannten Gründen eben auch nicht Max, weil es nicht um die Saison geht. Deswegen, also ich kann jetzt auch nichts anderes hier wählen, so aus Prinzip, weil für mich auch eine eindeutige Geschichte ist mit Mercedes, auch eben das Team Mercedes mit Russell, mit Hamilton. Also da will ich auch keinen besonders hervorheben, weil einfach alles klasse war. Also von daher, ja, Mercedes ebenso. Hätte ich nicht gedacht, stark. Und dann gehen wir direkt rein in unsere Fluppe des Rennwochenendes.
Oh ja.
Da muss ich jetzt gerade mal spontan überlegen.
Da tue ich mir auch schwer gerade. Aber ich glaube, ich hätte, also da tut sich niemand so hervor und deswegen, aber irgendjemandem, wir machen es ja immer so, der Award geht an jemanden. Man muss dann halt jetzt jemanden picken. Und dann sage ich einfach, wenn ich jetzt hier so ins Klassement gucke, sage ich dann einfach Alpine. Die kamen mit Rückenwind nach Las Vegas, hatten ein geiles Qualifying mit Pierre Gasly. Und dann, wie gesagt, ich sage jetzt nicht extra die Fahrer oder so oder auch irgendwelche Verantwortlichen von Alpine. Es ist halt einfach ein bisschen Pech, ne? Der Motor geht hoch oder was genau das war bei Gasly. Einmal ein Ausfall, obwohl er ja vielleicht noch Punkte mit hätte nehmen können. Und Ocon kommt irgendwie nicht vom Fleck das ganze Rennwochenende. Ja. Und dann steht halt am Ende ein 17. Platz und ein DNF. Und dann ist das für mich die Fluppe dieses Mal.
Ja, passt. Sag ich mal, und ich sag mal, die Zeit des Renault-Motors geht eben auch zu Ende in der Formel 1.
Das stimmt.
Und das passt ja auch ein bisschen dazu. Und ich tue mir auch schwer. Ich habe mal zwei Kandidaten, die ich nicht wähle, möchte ich kurz nennen. Ein Bottas für den Platz 18 möchte ich ihm nicht geben, weil es seine vermutlich letzte Saison ist und weil es eben auch ein Kick sauber ist. Ein Lawson jetzt so im Vergleich zu einem Yuki könnte man überlegen, aber ich weiß nicht, also ich finde nicht, dass man ihn da jetzt negativ herausheben sollte. Ich habe jetzt eine Entscheidung, auch mit der tue ich mir ziemlich schwer, ehrlich gesagt, aber weil es ein bisschen häufiger war mit den Crashes, sag ich mal, Colapinto so und ein bisschen das Budget Cap von Williams mit reinbezogen in die Begründung. Ne? Ohne jetzt einen Cola Pinto da schlecht zu machen. Ich habe den ja nur gelobt die letzten Wochen.
Ja.
Also von daher denke ich, kann man sich das durchaus mal erlauben.
Ja, also ja, er verursacht halt schon sehr viel Schaden aktuell. Ne? Mhm. Deswegen, und wenn man jetzt wirklich mal schaut, dass er ja verpflichtet wurde, um genau das nicht zu tun,
ja?
muss man da auch schon sagen. Ne? Und die Mechaniker bei Williams tun mir langsam auch leid. Ich meine,
ich habe ja erst gedacht, die starten wieder nur mit einem Auto, weil die gar nicht genügend Teile dabei haben.
Habe ich auch befürchtet. Hat's
ja auch schon gegeben, aber.
Ja, das hatte ich auch schon befürchtet nach dem Crash. Aber ja, Williams irgendwie, das ist wirklich, jetzt auch bei Albon, ne, der ist jetzt auch wieder mit dem technischen Defekt ausgeschieden. Da müssen die Mechaniker ja auch wieder ran und gucken, woran es lag. Und ja, läuft bei denen gerade nicht so.
Ja, sehr, sehr schade, was Williams betrifft. Und ja, also, wir sind heute früh am Start gewesen mit Sonntagsaufnahme. Es geht schon wieder eine Woche weiter. Da sind wir natürlich auch wieder am Start. Katar.
Mhm.
Hoffentlich diesmal wieder mit ein bisschen besseren Temperaturen, denn das war ja letztes Jahr eine große Katastrophe.
Ja. Sprint-Wochenende auch. Ne?
Oh, Sprint auch schon wieder. Ja, da haben wir wieder ordentlich Action. Vielleicht kann ich diesmal alle Sessions auch mal live sehen. Trainings mal jetzt ausgeschlossen. Da werde ich nicht alles schaffen, aber...
Gibt's ja nur eins sogar.
Stimmt. Ah, vielleicht klappt's ja dann, je nachdem, um wie viel Uhr das ist. Aber so gesehen freuen wir uns noch auf zwei schöne Rennwochenenden und wir sind natürlich wieder mit einer Folge am Start und deswegen bis zum nächsten Mal, euer Manu
und euer Marc.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen, und zwar weise.